Es ist Mittwoch, der 14. September.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und mit ihm lohnt es nun wirklich, dass man sich mit ihm unterhält. Nicht nur deshalb, weil er einen deutschen und einen französischen Pass hat. Das ist natürlich ideal, wenn man über das britische Königshaus spricht. Nein, er hat auch schon die Zeit, die FAZ, den Spiegel bereichert. Er ist freier Autor der Süddeutschen Zeitung. Er schreibt den sonntäglichen Newsletter Der siebte Tag. Begrüßen Sie den mehrfachen Kulturjournalisten des Jahres, Nils Minkmar.
Hallo, guten Morgen, bonjour.
Du blicktest gerade so auf, da hatte ich schon das Gefühl, ich hätte mich vertan mit der doppelten Staatsbürgerschaft. Aber das ist schon richtig, oder?
Meine Mutter ist Französin, mein Vater Deutscher, ich habe beide Pässe, ja genau.
Okay, gut, das wird uns an der einen oder anderen Stelle möglicherweise noch begegnen. Vorweg aber eine Geschichte, auch irgendwie etwas von einer Hin- und Hergerissenheit zwischen zwei Staaten, in dem Fall allerdings zwischen Deutschland und den USA. Denn es gibt ja diese ominöse Danksagung von Donald Trump an Matthias Döpfner, den Springer-Vorstand, der 2002 in einer internen Mail geschrieben haben soll, oder das hat er, denn das hat sich ja wohl bestätigt, wollen wir alle am 3. November morgens eine Stunde in uns gehen und beten, dass Donald Trump wieder Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wird. Und diese interne Mail kam in Umlauf, als die Washington Post sie am 6. September im Rahmen eines großen Döpfner-Porträts veröffentlichte. Dies geschah deshalb, weil er sich mit dem Kauf des US-Online-Magazins Politico nicht nur in Amerika, sondern ja jetzt auch quasi in der ganzen Welt hat er sich dann doch sehr aufs Tapet gehoben. Ja. Und die Frage ist auch, ist Matthias Döpfner, hatte das eigentlich schon bereut? Weil es ist ja jetzt, seitdem ist es ihm ja auch nicht wirklich gut ergangen, was seine öffentliche Figur angeht.
Nee, das stimmt. Und ich habe wirklich meine Differenzen mit Matthias Döpfner, dem, was er alles so verantwortet und angestellt hat. Aber ich finde, das hat er nicht verdient, ja, dass Trump ihn lobt. Mhm. Das ist also ziemlich das Schlimmste, was einem auf Erden passieren kann.
Okay, wir belassen es für den Moment dabei.
Die Schlagzeile des Tages.
Olaf Scholz telefoniert wieder mit Wladimir Putin. Das berichtet nicht nur die Zeit. In ihrem ersten Telefonat seit Wochen dringt der Bundeskanzler auf eine diplomatische Lösung. Er forderte von Putin den vollständigen Rückzug aus der Ukraine. Und nun die Frage an dich, Nils. Glaubst du, dass Wladimir Putin nach diesem Telefonat schon heute Morgen sagt, Leute, lassen wir den Quatsch, Herr Olaf hat doch recht?
Ja, es wäre unheimlich interessant, es wäre ein tolles Theaterstück, diese Telefonate in Abschriften, die es ja vielleicht eines Tages geben wird, auf die Bühne zu bringen. Am Anfang, ich nehme an, im Februar wird Putin unheimlich aggressiv gewesen sein, drohend und unheimlich angsteinflößend, stelle ich mir vor. Und jetzt wird sich das verändert haben. Also gestern wird er wahrscheinlich schon jetzt ein lautes Geräusch des Zurückruderns, ja, vor dem Wasserfall bei Tim und Struppi. Achtung, ja. Hier geht's abwärts, was können wir machen? Er wird wesentlich kleinlauter gewesen sein. Mhm. Und Scholz hier so ganz entschlossen. Das ist natürlich schon eine ganz spannende Rollenverschiebung, die beiden da haben.
Ja, absolut. Also wir haben ja jetzt festgestellt oder wir glauben zu wissen, dass der Krieg in eine neue Phase eintritt. Die Ukraine erobert Gebiete zurück von der Größe des Bundeslandes, in dem du geboren bist, des Saarlandes. Überdies gibt es mehrere Lokalpolitiker in Russland, die plötzlich öffentlich im Grunde genommen einen Prozess gegen Putin, ich glaube, es war Hochverrat, fordern. Also das heißt, es wagen sich vermehrt Leute aus der Deckung. Es ist so eine Art, nennen wir es mal Götterdämmerung, spürbar. Und doch die Frage, ist es so schlau in dieser Situation, ein Telefonat mit Putin zu führen? Denn dieser nutzt das natürlich schon wieder für interne Kanäle, um zu sagen, na guck mal hier, der Westen telefoniert mit mir, wir arbeiten da hier schon fast partnerschaftlich zusammen. Ja. Also was soll's eigentlich?
Das ist eben die Linie, die Olaf Scholz eingeschlagen hat von Anfang an. Wir reden, wir versuchen zwischen beiden Extremen irgendwo einen Mittelweg zu finden, der Ukraine zu helfen, nicht zu kriegerisch, zu martialisch aufzutreten. Wir wollen nicht, dass deutsche Panzer da durchmarschieren und auf der anderen Seite, das ist schwer. Aber ich meine, die Bevölkerung ist auch so gespalten. Ja? Bei vielen Leuten schlagen echt zwei Herzen in ihrer Brust, dass sie sagen, wollen nicht nochmal einen Krieg haben. Andererseits ist es natürlich das größte Verbrechen, das wir hier sehen. Der Überfall auf die Ukraine ist wahnsinnig schwer und Olaf Scholz, glaube ich, fährt da irgendwie auf Sicht, was diese atmosphärischen Kontakte mit diesem Menschen angeht, Putin, der seine Zukunft eindeutig hinter sich hat. Also
ja,
gab ja auch so Gerüchte, dass er irgendwas sucht, wo er ein schönes Ferienhaus so untertauchen kann.
Ja, derweil kommt schon wieder die nächste Meldung, dass ein weiterer russischer Topmanager gestorben ist. Er ist beim Sturz von seiner Privatjacht gestorben. Es handelt sich um den Manager Ivan Peschorin und das war der Geschäftsführer der Far East and Arctic Development Corporation und somit Leiter für die Erschließung der Bodenschätze in den arktischen Gebieten Russlands. Ich habe immer gedacht, da werden die Leute eh hingeschickt, die jetzt Putin-feindlich sich äußern. Und da muss man schon sagen, also ich glaube, mehr Pech mit Männern hatte nur Ingrid Steeger. Ne? Also wie viele Top-Manager sind denn schon, das ist ja unglaublich, oder?
Ja, das ist wahrscheinlich so eine völlig paranoide Stimmung, dass vielleicht auch Unfälle darunter sein mögen, aber jeder denkt, das war auf jeden Fall ein Mord. Und wer dahinter ist, das ist wahrscheinlich jetzt so eine Art Hotel-Lux-Atmosphäre wie im Stalinismus, dass man nicht mehr weiß, wer ist eigentlich morgen noch beim Tisch dabei und bei der Besprechung.
Ja.
Das hört sich so nach Ende eines Regimes an, finde ich.
Nochmal einmal zurückkommt auf die Waffenlieferungen, da ist es ja nun so, dass die Ukraine sich wieder einmal enttäuscht gezeigt hat, weil die Deutschen sich weigern, Panzer zu liefern. Olaf Scholz lässt sich ja so zitieren, also dass das alles in enger Abstimmung mit den Verbündeten geschieht und deshalb gibt es da diese deutschen Alleingänge nicht. Derweil meldeten sich die USA öffentlich und haben gesagt, du, da kann jeder für sich selbst entscheiden, wie er vorgehen will. Und plötzlich war Olaf Scholz, der sich eigentlich hinter den Partner verstecken wollte, stand dann da ein bisschen alleine da und eigentlich heißt es, nein, ist kein Problem. Also wir sind dir gar nicht böse, wenn du entscheidest, Waffen zu liefern, auch schwere, mach das ruhig, du musst dich nicht mit uns abstimmen. Und das bedeutet jetzt für Olaf Scholz was?
Ist kommunikativ unheimlich schwierig, also weil Deutschland macht ja unheimlich viel mehr als je zuvor, hat sich da komplett in der SPD, hat wirklich so eine 180-Grad-Kehre gemacht, ja, Handbremse gezogen, Schleuder zurück, alles. Und trotzdem steht er da als der Zauderer und Zögerer. Das ist ganz schwer. Ich glaube, die Leute wollen schon so einen, der sehr bedächtig agiert in so einer Lage. Das ist einfach die deutsche pazifistische Tradition. Auf der anderen Seite hat er eigentlich nur Scherereien mit diesem Kurs. Ja, Osteuropa, die Ukraine lachen ihn mehr oder weniger offen aus. Und dennoch gibt es ja viele auch in der SPD, die sagen, du Kriegstreiber und Waffen in Spannungsgebiete und so weiter. Also er hat es von beiden Seiten nicht leicht. Ich möchte nicht tauschen.
Es gibt sie noch. Die gute Nachricht.
Lauterbach rechnet mit baldigem Start mit zugelassenem neuen Präparat. Das berichtet NTV. Gesundheitsminister Karl Lauterbach wirbt für wirksame Wirkstoffe im Kampf gegen die Pandemie. Ja, es geht ja um den zugelassenen neuen Wirkstoff, der an die Virusvariante BA5 angepasst ist. Zitat, wir werden wahrscheinlich in der nächsten Woche bereits den Impfstoff zur Verfügung stellen. Das sagte der SPD-Politiker am Dienstag am Rande eines Israel-Besuchs in Rehovot bei Tel Aviv. Zur genauen Zahl der Dosen könne er erst in ein paar Tagen etwas sagen. Und die Frage ist, das, was derzeit sich in London aufbaut an Schlangen, um die Queen zu besichtigen ein letztes Mal. Glaubst du, mit einem ähnlichen Andrang ist zu rechnen, wenn es um die Impfung geht, speziell was BA5 angeht?
Och, ich glaube, die älteren Mitbürger, ich würde mich fast schon dazu zählen. Ich glaube schon, dass man gut beraten ist, das auch mitzunehmen. Aber es ist insgesamt ist dieses ganze Thema so unübersichtlich geworden und so kleinteilig. Und man erwartet ja auch wieder schon so neue Wellen. Mhm. Es ist sehr rätselhaft. Und für Lauterbach war dieser Wechsel ins Ministerium war schon auch ein ganz großes Risiko irgendwie.
Ja.
Ich habe es mir immer unheimlich schwer vorgestellt, Gesundheitsminister zu sein.
Ja, ist es eigentlich so, also wir haben das ja bei Karl Lauterbach schon erlebt, dass er aufgrund einer extremen Aufdünung von Twitter-Wut auch schon mal das eine oder andere Gesetzesvorhaben zurückgenommen hat. Bestätigt das auch ein bisschen das, was Kevin Kühnert zuletzt auch gesagt hatte, als er sich von Twitter, zumindest zwischenzeitlich muss man ja sagen, zurückgezogen hat, dass Twitter auch bei ihm zu einer verzerrten Wahrnehmung der Gesellschaft geführt hat? Gilt das bis zu einem gewissen Grad auch für Karl Lauterbach?
Ja, bestimmt. Twitter hat diese Eigenschaft, dass deswegen ist es ja das perfekte Journalistenmedium, weil man da so komplett in so eine Manie und so eine Paranoia sich so reinsteigert. Das ist ja fürs Schreiben manchmal ganz gut. Für die Gestaltung von Politik weiß ich es nicht genau. Allerdings finde ich, als Politprofi müsste man es schon beherrschen. Also sich so zurückzuziehen, finde ich etwas unsportlich. Muss ich sagen, Habeck hatte sich auch mal zurückgezogen, dies und das. Also man bräuchte da schon Berater. Es gibt ja Leute, die das richtig gut können. Und die müsste man sich dann vielleicht an die Seite holen, weil es gehört schon irgendwie dazu. Also dass man sich so ganz vom Acker machen kann, finde ich, geht auch nicht.
Der höchst geschätzte Kollege Corbinian Frenzel vom Deutschlandfunk Kultur, liebe Grüße, Studio 9, sehr, sehr empfehlenswert, jedes Mal wieder. Ja. Der insinuierte ein bisschen, dass es vielleicht auch bei Kevin Kühnert so war, dass er sich im Grunde genommen über das Indie-Medium Twitter nach oben geboxt hat in höchste Sphären. Immerhin ist er mittlerweile SPD-Generalsekretär, also hat Reichweite geschaffen über Twitter. Und jetzt, da er eher über die klassischen Medien kommunizieren kann, braucht er es auch nicht mehr. Ist es möglicherweise auch Teil der Wahrheit?
Ja klar, Twitter kann schon hart sein. Es ist ja, du bist ja auch da, ist ja manchmal echt Straßenkampf.
Das ist richtig.
Aber ich finde, man muss es schon gut können. Es gibt ja auch ganz tolle, ich finde auch Hillary Clinton zum Beispiel, obwohl sie hat nicht gewonnen, aber ihr Twitter-Game ist super und ich finde, es gibt ganz tolle Spitzenpolitiker, die sich da echt gut schlagen. Ich finde, das muss schon der Maßstab sein, also er soll schon zurückkehren.
Ja, bin ich auch absolut dafür. Ich finde nämlich tatsächlich, dass Kevin Kühnert nicht nur bei Twitter generell ein sehr, sehr guter Rhetoriker ist. Das ist übrigens als Generalsekretär der SPD vermutlich auch nicht die schlechteste Voraussetzung, gerade in diesen Zeiten, wo wir von tollen Rhetorikern sprechen. Wie komme ich jetzt zu Wolfgang Kubicki? Na, ich mache es einfach mal so, denn der hatte unter anderem die Frage gestellt bezüglich Karl Lauterbach, den eben schon angesprochenen. Was hat der Mann vom Leben außer Corona? Denn es war so, es gab den Landesparteitag der FDP in Hamburg und da war natürlich Wolfgang Kubicki wieder voll in seinem Element und er sagte da unter anderem über Karl Lauterbach, ich zitiere an der Stelle, der Mann ist kein Salz, der Mann ist kein Zucker, trinkt keinen Alkohol, hat keine Freundin, mein Gott, was hat der Mann vom Leben außer Corona? Ja, ist das eine faire Betrachtung von Karl Lauterbach? Und die Frage ist natürlich auch, ist Karl Lauterbach die Nemesis von Wolfgang Kubicki? Was sieht der Mann in Karl Lauterbach, das ihn regelmäßig so triggert?
Ja, Kubicki ist unfair an dieser Stelle und das ist auch genau seine Rolle in der Öffentlichkeit. Ich bin da irgendwie auch Fan, weil Kubicki immer so daneben haut und wo alle, wir sind ja alle bemüht, uns zu verbessern und gute Menschen zu werden, an uns zu arbeiten, uns zu optimieren. Ja. Und Kubicki sozusagen lässt dem immer so regelmäßig die Luft raus und sagt, mir doch wurscht, liebe Leute, ich will das so und so und ich will meinen Fun. Er steht ja jetzt auch nicht für ein großes politisches Lebenswerk, dass man irgendein Gesetz mit ihm verbindet oder dass er irgendwelche besonderen Meriten hat, aber er hat ja diese, was ja in Deutschland ein ernstes Land, protestantisch geprägt immer, er hat immer diese Art zu sagen, ach, jetzt kommen seine Freundschaft mit Jürgen Möllemann und seine unendlichen Affären und Dinger, ich freue mich immer, wenn er auftritt, das kann man natürlich überhaupt nicht glauben, also Karl Lauterbach hat ja viele Qualitäten und sowas, aber ich musste auch lachen, als ich den Satz gehört habe.
Ja, für mich ist Wolfgang Kubicki eigentlich immer so ein bisschen so die menschgewordene Kneipe auf Norderney, was ich jetzt nicht zu 100% nur schlimm finde, das hat ja auch durchaus seinen Charme, ne? Da ist irgendwo so ein Steuerrad an der Wand, irgendwo hängt so eine Möwe in einem Netz von der Decke und da wird dann halt auch mal irgendwie dann so aus so einer Pilztulpe heraus, also so die ein oder andere vermeintliche Wahrheit gesprochen, also ich kann ihn mir auch so aus der politischen Landschaft nicht direkt wegdenken, wenngleich ich auch ganz froh bin, dass er jetzt vielleicht nicht unbedingt in verantwortlicher Position ist.
Genau, so sehe ich es auch. Ich hatte so einen Onkel, der war Algerien-Franzose, der ist immer gerne auch in Tränen ausgebrochen bei Debatten und so, der gehört irgendwie zur Folklore der Familie. Die meisten Sachen, die er erzählt hat, stimmten nicht, aber ich finde, Kubicki ist genauso wie so, gehört zum Familientreffen.
Werbung.
Mein heutiger Werbepartner ist Eurowings. Es ist in den letzten Monaten so gewesen, dass man an manchen Tagen, wenn es gerade mal wieder 8 Grad und Regen war, schon dachte, ach, ich würde jetzt doch ganz gerne mal vielleicht mal irgendwo anders sein, wo es ein bisschen netter ist. Wie komme ich denn da am schnellsten hin? Oder der eigene Verein ist etwas überraschend in Europa sehr erfolgreich und man möchte ein Auswärtsspiel besuchen und da vielleicht jetzt nicht unbedingt mit dem Lastenrad hinfahren. Und da kommt Eurowings ins Spiel. Es ist die führende Value Airline Europas, die versucht, den Menschen auch in turbulenten Zeiten wie Klimawandel, Wirtschaftskrise, globaler Instabilität oder steigenden Preisen, zumindest beim Fliegen ein Gefühl von Leichtigkeit zu geben, zum Beispiel durch smarte und lebensnahe Services. Und da kommt zum Beispiel die Option Flex Light ins Spiel. Da kann man bis zu 40 Minuten vor Abflug, da kann der Flug ab 10 Euro umgebucht werden. Das ist natürlich fantastisch, gerade wenn man so ein dynamisches Leben führt, wie ich es tue. Außerdem gibt es sogenannte grüne Tarife bei Eurowings. Das bedeutet, sie bieten nachhaltigeres Reisen mit verschiedenen Möglichkeiten an. Gegen einen geringen Aufpreis kann man sich für eine Reduktion oder Kompensation der CO2-Emissionen entscheiden und da fliegt man dann doch mit einem etwas besseren Gefühl. Das bedeutet, die Entscheidung für eine Reduktion der CO2-Emissionen bedeutet eine Entscheidung für nachhaltige Treibstoffe. SAF ist ein Kraftstoff mit bis zu 80% weniger CO2-Emissionen als herkömmliches Kerosin und wird hauptsächlich aus biogenen Reststoffen wie zum Beispiel Speiseölresten gewonnen. Das habt ihr auch noch nicht gewusst, oder? Ich auch nicht. Finde ich aber großartig. Die reine Kompensation unterstützt zu 100% Klimaschutzprojekte. Für Nachhaltigkeitsoptionen kann man sich sowohl während als auch nach der Buchung des Fluges entscheiden. Mit all diesen Möglichkeiten bietet Eurowings seinen KundInnen ein entspannteres Reiseerlebnis. Also jetzt das gesagt habend, fühle ich mich auch schon deutlich entspannter. Alle Infos zum entspannten Reisen mit Eurowings findet ihr auf eurowings.com und wie immer auch in den Shownotes.
Fun Fact des Tages.
Ja, wir bleiben bei einer Art Familientreffen, wenn auch aus traurigem Anlass. Drei Länder von Trauerfeier der Queen ausgeschlossen, das berichtet t-online.de. Seit Samstag ist Charles offiziell König. Die Angehörigen der Royal Family zeigten sich vereint in Balmoral und vor Schloss Windsor. Alle Einzelheiten im Newsblog, das werde ich jetzt nicht zitieren, aber die drei Länder, die würde ich dann schon gerne nennen und das sind natürlich Russland und Belarus gegen die Großbritannien wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine zahlreiche Sanktionen erlassen hat, sowie das südostasiatische Myanmar haben keine Einladung zu der Zeremonie erhalten. Und jetzt die Frage natürlich, wie hart wird es die Länder treffen? Und anknüpfend daran natürlich auch die Frage an dich, Nils, inwieweit bist du da Royalist?
Ich frage mich, ob die drei dann was Eigenes machen, ob sie dann so eine Art Gegengipfel machen, um extra nicht zu trauern.
Ja.
Ich schaue mir das natürlich an, ich bin null Royalist, wobei in Frankreich die Queen unheimlich verehrt wird. Sie hatte ja so eine Liebe zu Frankreich, sie war auch eine der wenigen englischen, ja, wichtigen Prominenten, die sehr gut Französisch spricht. Mhm. Und gab mal die Anekdote, dass sie Bordeaux besucht hat. Bordeaux war im Mittelalter lange englisches Besitztum und Lehen und bei der Abfahrt gesagt hat, ich würde gerne noch ein Baguette mitnehmen.
Ach was.
Der damalige Außenminister gesagt hat, aber sie haben doch auch in London Baguette. Und dann meinte, aber ich möchte eins aus Bordeaux, das ist doch viel netter. Und dann haben sie dann so gehalten, dann so einen Gendarm in so eine Bäckerei geschickt und haben dann für die Queen ein Baguette mitgegeben, das er unterm Arm in ihrem Flugzeug mit nach London genommen hat. Also sie hat in Frankreich wirklich die Herzen erobert. Frankreich hat ja diese Geschichte, dass sie ihr Königshaus guillotiniert hatten, ein bisschen aus Versehen und immer bereut haben, glaube ich. Und die Queen, wenn die kommt, da gibt es in Frankreich kein Halten. Das ist auch jetzt, also rund um die Uhr nur Königshäuser.
Ach doch schon, ja?
Ja, ja, das ist so eine Art, ja, historische Reue.
Aber weil man einfach ein bisschen zu ekstatisch guillotiniert hat und plötzlich feststellte, huch, da ist ja niemand mehr.
Ja, die Französische Revolution war ja kompliziert, ganz lange ging es ja gut, die hatten den König, der war auch kompromissbereit, ja gut, dann ist er geflohen und dann, naja, haben sich die Dinge etwas überschlagen und ich glaube, heute denkt man, es war vielleicht auch keine so gute Idee, aber was mich daran auffällt, ich weiß nicht, wie oft du dich am Tag umziehst, aber wie oft Charles sich am Tag umzieht, wie oft die was auftragen müssen, Uniform, jetzt hat er so ein Kilt an, sind wirklich auch so Modepuppen und so Darsteller von englischer Schneiderkunst.
So Helene Fischereske Kostümwechsel, ja. Ja. Das ist ja für einen Mann seines Alters ja auch nicht nur Freufall, zumal man bei Männern ja auch weiß, dass sie eigentlich, wenn sie sich mal für ein Outfit entschieden haben, dann eigentlich auch jahrelang ungerne wechseln.
Eben, immer alles zweimal kaufen, damit man nicht nochmal was anprobieren muss. Aber er muss ja mehrfach am Tag da irgendwie weiß, Uniform, blau, Uniform, was weiß ich. Das ist schon eine faszinierende Kultur. Mhm. Und ich selber sammle auch, wie viele Journalisten, Schreibwaren und Füller. Und ich habe aber schon lange jetzt die Beobachtung gemacht, dass das britische Zeug wirklich nichts taugt. Dass diese britische Füller wirklich nicht gut schreiben und dass er jetzt die ganze Zeit so flucht, weil die Dinger so Kleckse machen, das finde ich, das ist so typisch Charles.
Ach, das ist ja interessant. Also da ist jetzt natürlich sowieso, also in London, jetzt da die Queen dort man die Gelegenheit bekommt, Abschied zu nehmen bis zum 19. September, da ist ja jetzt natürlich der ganz große Tourismus angesagt, da wird es Schlangen geben, da sind Leute teilweise, die 30 Stunden warten. Also da muss man natürlich auch sagen, Leute, bleibt doch bitte vernünftig, hier geht es ja nicht um ein paar neue Nike-Sneakers, es ist ja nur die Queen, da muss man jetzt ja nicht 30 Stunden lang da, aber da wirklich, also da bereiten sich manche auf einen Dekubitus vor oder da wird in Flaschen gepickelt, also das ist ja wirklich der absolute Ausnahmezustand.
Ja, da merkt man, was denen so fehlt, nicht? Ist auch eine gute Ablenkung, sie haben es ja wirklich nicht leicht mit ihrem Brexit und ihren politischen Parteien und ihrem Personal und so, manchmal tun die mir echt auch leid.
Das hat mich überrascht.
Eklatantes Versagen. Fabio De Masi tritt aus Linkspartei aus. Das berichtet die Hamburger Morgenpost. Es ist der nächste Rückschlag für die Hamburger Linkspartei. Der frühere Bundestagsabgeordnete und Finanzexperte Fabio De Masi hat am Dienstag seinen Austritt erklärt. Der 42-Jährige teilte kräftig gegen seine ehemalige Partei aus und sagte, auch er selbst sei damit gescheitert, seinen Teil zu leisten. Er sagte, für das eklatante Versagen der maßgeblichen Akteure in dieser Partei möchte er nicht mehr in Verantwortung genommen werden, die eine große Mehrheit der Bevölkerung im Stich lassen, die eine Partei braucht, die sich für soziale Gerechtigkeit und Diplomatie überzeugend engagiert. Ja, damit reiht er sich natürlich ein in einige prominente Namen, die sich gerade abwenden. Also gerade eben Ulrich Schneider, der Chef des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, hat seinerseits auch gesagt, er hat keine Lust mehr. Und es formiert sich ja jetzt auch gerade massiver Widerstand gegen die wahrscheinlich prominenteste Linke, Sarah Wagenknecht, mit deren Position, Zitat, Deutschland leistet sich einen irren Wirtschaftskrieg gegen Russland, paraphrasiert jetzt mal zitiert. Da wollen viele nicht mehr mitgehen und sagen, also bevor wir da mitgehen, gehen wir lieber ganz aus der Linkspartei raus. Ist das nicht auch absolut seltsam zu einer Zeit, in der eine Partei, die sich um die sozialen Belange eines Gutteils der Gesellschaft kümmert oder kümmern sollte, da jetzt also übertragen formuliert, die PS, die Politischen nicht auf die Straße kriegen, ist doch wirklich komisch, oder?
Ja, das ist ein Trauerspiel schon seit vielen Jahren. In Frankreich geht es ja so weit, dass der Wunsch nach einer starken Linken sogar dazu führt, dass man diesen sehr merkwürdigen Herrn Mélenchon duldet und seine Politsekte auch unterstützt, weil man sagt, wir brauchen da irgendwas an der Stelle. Wobei es ganz interessant ist, dass die alten Kommunisten in Frankreich wieder so zurückkommen mit so einem Lifestyle, mit so einem gar nicht so einem identitären Kommunismus, sondern sagen, wir wollen wieder Spaß am Leben haben, wir wollen wieder Freude haben an Festen, an Straßenfesten, an proletarischer Kultur, an einem schönen Glas Wein und nicht alles verbieten. Also ich glaube, da tut sich was und ich hoffe, dass es bei der Linken sich auch sowas wieder so eine Art fröhliche Revolte gibt, jetzt zumindest in Argumenten und kulturell.
So Klaus Ernst-mäßig?
Naja, die sind halt, ich meine, Putin zieht ihn halt den Stecker. Das kann man, glaube ich, das führt nirgends hin. Das ist ja Mithilfe zum Genozid, wenn man den unterstützt.
Ja.
Ich glaube, da ist Schluss. Also wer jetzt so immer noch auf Putin-Ticket ist, hat echt den Schuss nicht gehört. Aber trotzdem, wie du es genau gesagt hast, der Bedarf ist da nach all den Jahren. Der Staat muss sich zurückhalten, die Leute werden immer reicher, die Reichen. Ja, ich wohne ja in Wiesbaden, das ist unfassbar, welcher Reichtum sich da aufgehäuft hat und wie viele Leute unheimliche Mühe haben, jetzt da ihre Rechnungen zu bezahlen. Also eine starke Linke muss her.
Ja,
und,
Wahnsinn.
Ohne Psychodrom, ja.
Ja, absolut. Also sehe ich auch so und ich nehme diese Probleme auch sehr, sehr ernst. Also wenn man bedenkt, was sich da alles aufbaut, jetzt zum Winter hin, Energiekrise, wie die Rechnungen für Strom, für Gas explodieren, was das für Handwerksbetriebe, für den Mittelstand bedeutet. Also da kann man natürlich immer so lässig drüber hinweggehen und sagen, naja, da friert man halt. Aber faktisch ist das halt für einen ganzen Mittelbau der Gesellschaft wirklich ein Drama, das sich da abspielt und da sind die Folgen noch gar nicht absehbar.
Ja, und es hat Krise auf Krise. Wir kommen ja gerade aus der Corona-Krise, vorher die Finanzkrise.
Ja.
So, es geht halt die ganze Zeit weiter und viele Leute, gerade in der Mittelschicht, die Kinder haben, so sind einfach erschöpft. Ja,
also, ja, total.
Sowas kann man sich nicht ausdenken.
Oder eben doch. Und zwar in diesem Falle spreche ich mit dem Autor von Montaigne's Katze. Ich zitiere Ulrich Wickert, der da schreibt, ein großer Roman über einen großen Denker, elegant geschrieben von einem Kenner der französischen Philosophie, Geschichte und Identität. Ja, Und da frage ich natürlich jetzt den so blumenreich besungenen Nils Minkmar, wie kommt Ulrich Wickert auf solche lobenden Worte? Was hast du denn da geschrieben über diese Winternacht des Jahres 1584 und was hat es mit diesem geheimnisvollen Besucher zu tun, der da das Schloss von Michel de Montaigne, der gerade mit Frau und Tochter Karten spielt, besucht?
Ich wollte halt ein Buch schreiben, das man lesen kann, ohne zu wissen, wer Michel de Montaigne ist oder war, sondern wirklich spannendes und politisches Buch. Mhm. Es fängt mit diesem nächtlichen Besuch an und dann, Montaigne ist schon vorgerückten Alters, Politiker, Philosoph und will seine Ruhe, aber er kommt da in einen Strudel von Geschehnissen, weil Frankreich seinen Thronfolger verliert und eine Menge passiert und er muss wirklich improvisieren und es geht so Schlag auf Schlag in diesem Buch und ich selber bin dann in den Sog dieser Geschichte geraten, ja. Sodass ich jetzt blinzle und sage, huch, jetzt ist es fertig und ich glaube, kurz gesagt, sie haben damals Frankreich gerettet. Das war, ich habe es geschrieben auch in der Zeit, ja, Trump, Putin, China. Ja. Ich dachte, um Gottes Willen, wir sind auch alle so bedroht von solchen Mächten, wie die damals auch waren. Mhm. Und wie kamen die da raus? Ja, das finde ich, wenn man Geschichte sich anguckt, immer das Spannende, wie haben die ihre Probleme eigentlich gelöst? Und diese Probleme waren so gewaltig, dass man, ja, sie haben es dann geheim gehalten. Ich glaube, nur mit den Mitteln der Literatur kann man das so ein bisschen nachempfinden. Und es war die Zeit der sehr mächtiger Frauen, Politikerinnen. Die Frau von Montaigne selber spielt, glaube ich, eine große Rolle. Mhm. Und also ich glaube, es geht recht turbulent zu in dem Buch.
Es ist ja noch 200 Jahre vor der Französischen Revolution, was ja erst da die große Zeitenwende markiert für Menschen, die jetzt nicht so direkt im Stoff sind. Aber die Frage ist ja schon, wie du ausgerechnet auf diese Zeit gestoßen bist. Also klar, Montaigne, den kann man durchaus kennen, aber trotzdem stellt sich ja dann die Frage, gerade bei den Krisen der aktuellen Zeit, du hast es ja gerade schon gesagt, Trump, Putin, aber von mir aus auch Boris Johnson als großer Redner, als Clown, aber dann auch als großer Disruptor. Warum ausgerechnet diese Zeit, warum diese Figur?
Die hat mich schon immer fasziniert. Das war kurz nachdem eigentlich die neue Welt für die entdeckt war. Also auch so ein Phänomen, so eine neue Globalisierung. Dann hatten sie unheimlich viel zu tun mit neuen Ideologien, mit religiösem Fanatismus. Gab auch eine Medienrevolution. Die haben ja dann sehr schnell diese Flugblätter gedruckt und waren so in ganz Europa vernetzt. Das ist irgendwie eine ganz spannende Zeit. Nachher in der Barockzeit, finde ich, wird es unheimlich langweilig. Der 30-jährige Krieg, da ist Europa wieder so zurückgefallen. Aber damals, Zeit von Montaigne, Zeit von Shakespeare, war echt die Zeit des Aufbruchs geistig. Und Montaigne hat so viel über sich geschrieben und hat unheimlich viel verheimlicht auch. Mich hat immer interessiert, was hat er da politisch eigentlich gemacht? Und dass man das nicht mehr weiß, ist ein Zeichen, dass es ihm gelungen ist. Weil hinterher hat er einen König installiert, der bis heute als der Beste gilt in Frankreich, Henri IV. Und es begann ein goldenes Zeitalter der französischen Monarchie. Und ich glaube, es ist ihnen knapp gelungen, da nochmal rauszukommen.
Und jetzt muss ich natürlich fragen, Nils, du bist ja nicht nur ein großer Denker und Philosoph, sondern auch ein begnadeter Verkäufer. Hast du die Katze bewusst auf die Titel genommen, weil du wusstest, damit holst du nochmal ein paar Leserinnen und Leser ab, die sich für Montaigne vielleicht gar nicht begeistert, aber die sagen, oh, das ist ein Katzenbuch, das kaufe ich mir.
Ja, die Katzen helfen uns sozusagen zu denken, uns reinzufühlen. Die Montaigne selber schreibt relativ oft über seine Katzen und gibt einen amerikanischen Historiker, der gesagt hat, Cats are good to think. Ja, wir schauen uns Katzen an und kommen so ins Denken. Ich glaube, da steht es für so ein Zuhause, was er hatte, für einen Frieden, den er zu Hause hatte, was man in solchen bewegten Zeiten immer sucht. Und Katzen helfen uns da.
Da möchten wir an dieser Stelle Thomas Schmidt grüßen, einen der sicherlich größten Katzenliebhaber Deutschlands. Er wird sich mit großem Interesse diesem Buch zuwenden. Vielleicht kann er da noch was lernen und möglicherweise erweitert es auch seine Denksphären.
Die gute Tat des Tages.
Land gibt Energiespartipps. Kampagne Cleverland startet, ich zitiere gerne den SWR, mit der Kampagne Cleverland will Baden-Württemberg die Bürgerinnen und Bürger zum Energiesparen animieren. Ein Tipp, die Heizung nachts runterdrehen. Yeah. Ja, also Winfried Kretschmann und Thomas Strobel, der Innenminister von Baden-Württemberg, also die machen so eine Art Roadshow. Ja, also ab Freitag soll für 6 Wochen eine Roadshow durchs Land touren und an 24 Orten Station machen, um die Bürgerinnen und Bürger zu beraten und für das Energiesparen zu sensibilisieren. Und es gibt dann also bereits jetzt schon die ersten Videos, die Leute auch so richtig, also der Begriff anheizen hat ja selten besser gepasst als in diesen Zeiten der Energiekrise. Also da gibt es unter anderem Tipps wie mit Topfdeckel kochen oder Stoßlüften statt das Fenster länger zu kippen. Ne, das Ziel, die Gasspeicher zu füllen, stehe und falle mit Einsparanstrengungen der Wirtschaft und der privaten Haushalte, so Ministerpräsident Kretschmann. Und in diesem Video beugt er sich runter zum Röhrenheizkörper und dreht dann schon mal runter, so auf unter 1. Ich weiß, du bist gebürtiger Saarländer, aber die Erotik Baden-Württembergs und des Ministerpräsidenten dieses Bundeslandes, die kann ja auch dir nicht verborgen geblieben sein.
Ich finde es eigentlich genau falsch rum. Ich finde das gerade, wenn man aus dem Saarland kommt, wo die Leute so viel basteln, so viel erfinden, so viel improvisieren. Ich finde, das ist ja wirklich eine der tollen Sachen an Deutschland. Man kann ja immer viel kritisieren, aber sich was auszudenken und zu tüfteln, wie man noch besser Energie sparen kann, ich finde, das ist wirklich so eine echte Volkskunst. Und ich würde auch viel eher die Bürgerinnen und Bürger animieren, sagen, wie macht ihr das? Wie kommen wir jetzt aus dieser Nummer wieder raus? Ja?
Ja.
Und was lasst ihr euch denn da einfallen? Da kämen doch jetzt viel bessere Ideen als diese wirklich bescheuerten Tipps, die ja jeder kennt seit Jahrzehnten. Das ist doch peinlich. Wie Waschlappen, kurz duschen und so. Ich würde wirklich eher fragen, wir müssen zusammen jetzt hier da rauskommen aus dieser Lage.
Ja.
Und wie kann man das machen? Ich bin sicher, da kommen doch die Irrsten.
Sind das die Erfinder und Tüftler, von denen Armin Laschet im Wahlkampf gesprochen hat?
Total, also im Saarland nochmal 10-mal mehr. Und so, klar, die Lösung der Weltgeschichte durch den Baumarkt, das ist absolut deutsche Tugend.
Du hast völlig recht. Der Baumarkt wird höchstwahrscheinlich wieder Thema werden in der nächsten Corona-Welle. So, wir wollen natürlich nicht hoffen, dass sie kommt. Also ich möchte an dieser Stelle natürlich auch sagen, also da sind ja wahnsinnig viele Tipps in diesem Cleverland, ich sage es wirklich gerne wieder, die da kommen. Also geplant sind Mitmachaktionen, etwa um per Fahrrad das Handy zu laden oder einen, jetzt Obacht, auch du bist ja ein Gesundheitsfanatiker, einen Smoothie zu rühren.
Also da mit der Hand zu rühren.
Ja, okay. Vermutlich. Oder vielleicht lässt man es auch noch mal einmal durch den Waschlappen laufen, um da irgendwelche Dinge rauszufiltern. Ich weiß es nicht genau, aber das ist doch Deutschland. Also wir haben zwar kein deutsches Google und Apple, aber wir sind das Land, das demnächst ein Smoothie rühren wird und mit dem Fahrrad das iPhone lädt. Und das ist doch klasse.
Das ist nice, aber es ist halt immer schwer, so große weltpolitische Probleme auch der Ungerechtigkeit so zu individualisieren. Die Leute werden das natürlich machen, was bleibt ihnen auch anderes übrig. Aber in Wahrheit ist ja diese Verteilung von Macht, wer hat so viel davon, dass die fossilen Energien so teuer sind? Wer wird davon reich? Wie ist da die Machtverteilung? Ist natürlich nochmal ein anderes politisches Problem, als das so individuell zu lösen. Das ist immer ein bisschen schade, dass das so in den Hintergrund gerät.
Ich möchte an dieser Stelle trotzdem, falls die Leute jetzt wirklich völlig elektrisiert und ekstatisch sind, also es gibt Termine von Cleverland, unter anderem am 24. September in Bruchsal auf dem Otto-Oppenheimer Platz oder natürlich auch am 28. September in Pforzheim auf dem nördlichen Marktplatz. Also von Wiesbaden aus ist man doch wahrscheinlich in 2 Stunden dort, oder?
Ich könnte mal hinfahren, ja, auf jeden Fall.
Hauptsache, du fährst ja nicht mit dem Auto hin.
Nee, ich habe gar keinen Führerschein. Also von Wiesbaden war ja lange abgeschnitten jetzt vom Bahnverkehr. Es ist immer schwer, hier wegzukommen. Es ist auch sehr schön in Wiesbaden, muss man sagen. Man möchte nicht weg, aber wenn man weg will, dann ist es schwierig. Es ist schwierig.
Das hat mich traurig gemacht.
Jean-Luc Godard ist gestorben. Die Zeit schreibt der Bilderrevolutionär. Der Filmemacher Jean-Luc Godard ist tot. Sein Leben lang hat er bildgewaltig gegen den Konsumterror und für eine Kulturrevolution durch das Kino gekämpft. Ja, der Mann war natürlich auch absoluter Profi in Sachen Timing und insofern ist er natürlich zum denkbar günstigsten Zeitpunkt gestorben, denn ich habe den Halbfranzosen Nils Minkmar zu Gast, der ja nun auch als mehrfacher Kulturjournalist sich mit der Figur Jean-Luc Godard auseinandergesetzt hat und mit welchem Gefühl mir gerade hier begegnet.
Ich war nie so ein großer, ich war immer das Team Truffaut, also Godard war mir immer ein bisschen zu ernst und aber
avantgardistisch.
Ja, also natürlich ein Genie des 20. Jahrhunderts, da gibt es jetzt keine Frage. Ich hatte ihn mal am Telefon, als ich noch jung und unbedarft war für Roger Willemsen und jemand hatte uns die Nummer seiner Produktionsfirma gegeben und in der Mittagspause habe ich angerufen und da war er selber dran. Ich hoffte auf eine Sekretärin, aber ich habe ihn natürlich direkt erkannt und der ging ja nie ins Fernsehen, hat nie irgendwelchen Blödsinn gemacht und dann habe ich gesagt, ich komme aus einer deutschen Talkshow, hier Roger Willemsen in Hamburg, wollen Sie nicht vorbeikommen, halt mein junger Mann, verstehe ich das richtig? Sie laden mich ein, ins Fernsehen, ins deutsche Fernsehen und eine Reise nach Hamburg anzutreten.
Ja.
Während er das sagt, kam ich mir schon so komplett bescheuert vor. Ich dachte, ja, das fasst gut zusammen. Er hat gemeint, das ist aber rührend. Und hat er gleich aufgelegt.
Oh nein.
Also er ist schon eine ganz eigene Liga. Ich denke, man kann nur vergleichen mit Tarantino in dieser Dimension, die Kunst zu revolutionieren. jetzt persönlich oder politisch, so würde ich jetzt auch nicht alles auf die Goldwaage legen.
Ja, nee, das sollte man wahrscheinlich nicht machen. Genau, er war natürlich Tarantino ungefähr 30 Jahre voraus, was seine Bildsprache anging, was die Montagen anging, Jump Cuts. Also ich meine, Außer Atem bis von 1960 und ist ein Film, der, um es mal so zu sagen, auch heute immer noch problemlos guckbar ist, mit dem ja auch noch recht jüngst verstorbenen Jean-Paul Belmondo, der ziemlich genau jetzt seit einem Jahr verstorben ist. Er ist, glaube ich, auch im September letzten Jahres mit 88 verstorben. Also auch da geht in gewisser Hinsicht eine Zeit zu Ende.
Ganz weit vorne.
Ich zitiere noch Zora News 24, Spoons in Bowls that use electricity to make food taste saltier to go on sale in 2023. Take this news without a grain of salt. Ja, wir hatten hier schon mal bereits drüber berichtet. Im April gab es schon die Meldung, dass es demnächst also Chopsticks, also so Stäbchen geben wird, die dafür sorgen, dass das Essen, was man zu sich nimmt, salziger schmeckt. Das hat einfach was mit so ganz leichten Stromstößen zu tun, dass die, da gibt es dann so kleine Reaktionen und daraufhin schmeckt das Essen für uns dann salziger. So muss man also kein zusätzliches Salz hinzufügen. Es wären also eigentlich auch wirklich die perfekten Stäbchen für, also ich sag mal, also senza sale, also da kann ich auch mein Sushi und Sashimi essen. Also das ist für Karl Lauterbach, also wenn, sagen wir, nehmen wir mal an, Wolfgang Kubicki würde zum Jubiläum der, sagen wir mal, 25. Schmähung von Karl Lauterbach das Bedürfnis empfinden, ihn mit einem Geschenk zum Jubiläum zu bedenken, dann wäre das möglicherweise genau das Richtige. So ein Löffel oder Chopsticks oder so eine Bowl, die dann mit so ganz leichten elektrischen Stromstößen dafür sorgen, dass Karl Lauterbach nicht nachsalzen muss. Das wäre doch wirklich toll, oder?
Ja, ich sehe es schon bei Tim Hensler und Tim Melzer sitzen und da so Blindverkostung machen, ob das jetzt wirklich die salzigen Chopsticks sind oder ganz normale Chopsticks und sowas. Ich misstraue dem irgendwie so ein bisschen. Ich habe auch nichts gegen ein bisschen Salz, also... Wahnsinn.
Wobei die Vorstellung, Karl Lauterbach Stromstöße zu verpassen, dürfte wahrscheinlich der endgültige Impuls sein. Weswegen
nicht, dass er dran an einem Regler so ein bisschen dreht, ja?
Ja, man weiß es nicht genau. Nils, ich bedanke mich ganz herzlich. Wir haben es zumindest für den heutigen Tag hinter uns. Ich verweise nochmal wirklich in aller Vehemenz auf das Buch Montaigne's Katze.
Vielen Dank. Danke
dir sehr, dass du bei uns zu Gast gewesen bist und würde mich sehr freuen, wenn du mal wiederkommen würdest.
Sehr gerne. Und dir noch einen schönen Mittwoch.
Dankeschön. Oh, und an dieser Stelle möchte ich es nicht versäumen, dem Geburtstagskind des Tages, allerdings des vorvergangenen Tages, ganz, ganz herzlich zum Geburtstag zu gratulieren. Hannah Marahiel, eine Frau, die unsere Produktion mit Charme, mit Witz, mit organisatorischem Geschick und einer unglaublichen Female Power versieht. Vielen, vielen Dank, Hannah. Wie schön, dass es dich gibt. Und jetzt kann man es ja langsam wieder sagen, ne? Bleib gesund. Jetzt langsam lohnt es sich wieder.
Auf jeden Fall.
Vielen Dank.
Ciao.
Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassan-Nia. Executive Producer: Tobias Baukhage. Produktion: Hannah Marahiel. Ton und Schnitt: Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreich gute Sprecherin der Rubriken: Bettina Rust.
Ihr liebt Apokalypse und Filterkaffee? Ihr habt wahnsinnig Lust, das Ganze mal live auf der Bühne zu sehen. Diesen herrlichen Free Jazz, diese Late-Night-artige Atmosphäre, diesen Wahnsinn, diesen ungezügelten und dieses herrliche, interessante Spiel zwischen Ernsthaftigkeit, gehobenem Blödsinn, kleiner Literatur und den Themen des Tages, den Themen der Woche, besprochen mit wunderbaren Gästen wie beispielsweise Jasmin Embarek, Markus Feldenkirchen, Oliver Polak, Jagoda Marinic und. Dann sichert euch jetzt noch Tickets auf eventim.de für die Live-Tour von Apokalypse und Filterkaffee mit Micky Beisenherz, das bin ich, und Andreas Loff, das ist Andreas Loff, und Gästen. Und die Termine sind 6. Oktober 2022 in Köln, 8. Oktober in Berlin, 9. Oktober Hamburg, 11. Oktober Dortmund, 12. Oktober Frankfurt am Main und der Tourabschluss ist am 19. Oktober in München. Die Menschen, die da gewesen sind, hatten wahnsinnig Spaß. Sie haben nicht mit dem gerechnet, was sie dort erleben und ich muss ehrlicherweise zugeben, ich auch nicht. Es war toll, es wird toll sein. Und wer sich jetzt Tickets sichert, der wird es garantiert nicht bereuen und eine Menge aus diesem Abend mit rausnehmen. Also, Apokalypse und Filterkaffee, die Tour 2022. Tickets unter eventim.de.